wer ihn in der vergangenen Woche durchgelesen hat? Hand hoch. Hand hoch. Also wir haben eine Person, die das getan hat. Das ist super. Und Martin Luther war der Überzeugung, dass es hilfreich ist, den Römerbrief auswendig zu lernen. Darf ich fragen, wer den schon auswendig kann? Da zeigt jetzt niemand mehr auf. Ihr Lieben, wir müssen uns wirklich herausfordern lassen. Der Martin Luther hat sich ja dabei etwas gedacht. Für ihn war das der Brief, der sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Und in Wahrheit hat er damit eine Bewegung ausgelöst, die Reformation, und hat auch damit die Neuzeit und vieles andere noch mehr mitbestimmt. Für heute Vormittag wollen wir das dritte Kapitel des Römerbriefes bearbeiten. Selbstverständlich ist mir jetzt nicht so viel Zeit gegeben, dass ich das gründlichst bis ins Detail machen kann. Ein lieber Studienfreund von mir hat einen Kommentar dazu geschrieben und hat allein für dieses Kapitel 120 Seiten gebraucht. Das würde einige Zeit dauern, wenn man das nur vorlesen würde. Und ein gewaltiger Prediger im englischsprachigen Raum, Lloyd Jones, hat Jahre über die Kapitel 3 bis 8 gepredigt. Immer Freitagabends hat er gepredigt, von Oktober bis Mai. Und es sind einige Jahre dabei verwendet worden. So, seid ihr alle ausgerüstet? Super. Die Idee von dem Blatt ist, dass ihr es logischerweise mit nach Hause nehmt und dann natürlich auswendig lernt, das ist klar. Und auch könnt ihr auch mitschauen, weil ich heute darauf Bezug nehme. Ihr könnt jetzt auch gerne sitzen bleiben, weil es ja ein längerer Abschnitt ist. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ich lese euch Gottes Wort aus dem Römerbrief im dritten Kapitel. Der erste Abschnitt handelt von der Treue Gottes. Was haben dann die Juden für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Weise, vor allem ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Was nun? Wenn einige untreu wurden, hebt dann ihre Untreue die Treue Gottes auf. Das sei ferne. Es bleibe vielmehr so, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegst, wenn man mit dir rechtet. Ist es aber so, dass unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist? Was sollen wir sagen? Ist Gott dann nicht ungerecht, wenn er zürnt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher wurde zu seiner Ehre, warum sollte ich dann noch als ein Sünder gerichtet werden? Und ist es etwa so, wie wir verlästert werden und einige behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme, deren Verdammnis geschieht zu Recht. Der zweite Abschnitt, die Sünde vor aller Welt. Was sagen wir denn nun? Haben wir einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, im Kapitel 1 und 2 und Anfang 3, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab und mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Zerstörung und Elend und der Weg des Friedens, den kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf dass jeder Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor ihm gerecht sein. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und der dritte Abschnitt, die Rechtfertigung allein durch den Glauben. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt, durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden. In der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei, und gerecht mache den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Oder ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja, gewiss, auch der Heiden. Denn es ist der eine Gott, der gerecht macht, die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Wie? Heben wir das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Lieber Herr Jesus, danke für dein wunderbares Wort, für dieses Zeugnis von der Rechtfertigung, der Begnadigung des Sünders, der zum Glauben an dich findet. Möchtest du nun zu uns reden? Amen. Liebe Gemeinde, in der Auslegungsreihe des Römerbriefes kommen wir jetzt zum dritten Kapitel. Und das dritte Kapitel ist möglicherweise das wichtigste Kapitel im ganzen Römerbrief. Und es hat seine Zuspitzung, darum ist das auch fett gedruckt auf dem Blatt. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Wenn ihr schon nicht zu fleißig seid, den ganzen Römerbrief auswendig zu lernen, den Vers solltet ihr jetzt schon lernen in dieser Woche. Darum ist er festgedruckt. Denn darauf kommt es an. Das dritte Kapitel, ich habe es euch schon beim Lesen angedeutet, hat drei Teile. Die ersten zwei Teile in relativer Kürze, der dritte Teil in relativer Länge. Der erste Teil umfasst die Verse 1 bis 8 und bezeugt die Treue Gottes zu seinem Volk, zum Volk Israel. Das auserwählte Volk Gottes Israel, das kann man im Alten Testament auch hören, ist immer wieder Gott untreu geworden. Hat die Gebote Gottes, die Weisungen Gottes bewusst übertreten. Gott hätte längst sein Volk aufgeben können, ja, wir würden sagen, aufgeben müssen. Er tut es aber nicht. Die Untreue Israels hebt die Treue Gottes nicht auf. Die Verheißungen für das Volk Israel gelten immer noch. Der zweite Teil, die Verse 9 bis 20. Die Verse 9 bis 20 sind so etwas wie eine Zusammenfassung von dem, was vom Kapitel 1, Vers 18 folgende zum Thema Sünde gesagt wurde. Die Sünde betrifft nämlich alle Menschen, Juden wie Nichtjuden. Hier steht dann immer das Wort Griechen, kann man auch mit Heiden übersetzen. Ganz egal, wie groß der Erkenntnisstand ist, alle sind Sünder. Und jetzt möchte ich ein paar Dinge unterstreichen. Hier wird erstens gesagt, wir sind alle unter der Herrschaft der Sünde. Vers 9, denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Das unter der Sünde ist mehr als sündigen. Das heißt, wir leben unter der Herrschaft der Sünde. Wir können gar nicht anders. Wir haben uns das nicht ausgesucht. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, wissen wir, das ist seit dem Sündenfall, seit 1. Mose 3 so. Der Mensch hat ja im Sündenfall leider die Idee der Schlange aufgegriffen und wollte sein wie Gott. Das heißt, er wollte gottlos sein. Und das ist dann auch passiert. Der Mensch hat dann zwar erkannt, dass er schuldig geworden ist, aber er ist gottlos geworden. Und als äußerer Ausdruck davon ist ja die Vertreibung aus dem Paradies. Der Mensch lebt seit dem Sündenfall nicht mehr in seinem angestammten Bereich, wenn man so will, in seiner Heimat. Er lebt im Ausland. Er lebt unter einer Fremdherrschaft, unter der Sünde. Und wenn jemand nicht mehr sündigen will, dann braucht er zuerst einen Herrschaftswechsel. Wenn der Herrschaftswechsel nicht passiert, endet das Sündigen auch nicht. Und das kann man überall in unserer Welt beobachten. Das Zweite, was hier steht, ist, wir sind nicht nur unter der Herrschaft der Sünde, sondern wir alle sündigen ununterbrochen. Paulus formuliert im Vers 10 folgende: Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie alle sind abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist eine beinharte Aussage. Welche Folgen hat das ununterbrochene Sündigen? Was macht die Sünde mit dem Sünder? Paulus nennt einige Auswirkungen. Er sagt, unsere Stellung vor Gott ist katastrophal. Kein Mensch ist vor Gott gerecht und keine menschliche Tat kann das ändern. Wir sind alle schuldig. Er sagt, unser Denken ist verdunkelt. Keiner ist verständig oder klug. Weil unser innerstes Wesen durch die Sünde verdorben ist, begreifen und verstehen wir die Wahrheit Gottes nicht mehr. Eine große Unwissenheit über Gott macht sich breit und über die Gebote Gottes. Diese Unwissenheit führt zu einem verschlossenen Herzen, zu einer Herzenshärtigkeit und führt konsequent zu Selbstgerechtigkeit, die dann das Böse akzeptiert und tut. Und C, unsere Unfähigkeit, Gott zu suchen, bedeutet, dass wir den Heilsweg nicht finden. Paulus hält in Vers 11 fest, da ist keiner, der nach Gott fragt. Der Mensch ist so mit sich beschäftigt, er spürt zwar, dass er eine Änderung braucht, aber er klammert Gott aus. Er fragt nicht nach Gott, er kommt nicht zu Gott, er streckt sich nicht nach Gott aus und darum scheitert der Mensch in seinen Bemühungen nach einer heilen Welt. Und unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen scheitern. Sehr dramatisch schreibt Paulus in Vers 13 folgende: Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Ottern, Gift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit und so weiter. Das sind harte Worte. Die Sünde zerstört über kurz oder lang die Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Lüge, Halbwahrheiten, Lieblosigkeit, Aberglauben, Fluchen, Gewalt bis hin zu Blutvergießen sind die Konsequenz eines Lebens ohne Gott. Wir haben festgestellt, erstens, wir alle sind unter der Herrschaft der Sünde. Zweitens, wir alle sündigen ununterbrochen. Und jetzt drittens, die Konsequenz, wir alle sind verloren. Wir werden einmal nicht in den Himmel kommen. Und damit sind wir jetzt schon im dritten Abschnitt. Ganz egal, wie viel oder wenig wir sündigen, wir sind verloren. Der dritte Abschnitt des Römerbriefes umfasst die Verse 21 bis 31 und ist wohl das bekannteste Stück des Römerbriefes und bezeugt kraftvoll die Rechtfertigung des Sünders, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Das ist mir sehr wichtig. Es wird oft in der evangelischen Kirche sehr blumenreich davon gesprochen, von der Rechtfertigung des Gottlosen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Es geht immer um die Rechtfertigung des Gottlosen, der an Jesus Christus glaubt. Es geht immer um die Rechtfertigung des Sünders, der an Jesus Christus glaubt. Der nicht glaubt, empfängt die Rechtfertigung eben nicht. Weil sonst sind wir bei der Allversöhnung und die ist in der Bibel auszuschließen. Im dritten Teil geht es um die Überwindung der Herrschaft der Sünde und um die Überwindung der Folgen der Sünde. Wie wird der Mensch gerecht? Die Antwort, und das ist mir sehr wichtig, wird uns gleich im Vers 21 folgende gegeben. Entscheidend ist das Gesetz und die Propheten. Das ist eine stehende Formulierung für die Heilige Schrift. Mit Gesetz und Propheten wird auf das Wort Gottes hingewiesen. Die Lösung ist nicht eine menschliche Idee, eine menschliche Überlegung, ein menschlicher Eindruck. Die Lösung liefert uns das Wort Gottes in ihrer Gesamtheit. Gesetz und die Propheten ist der umfassende Begriff für die ganze Heilige Schrift. Nachdem ihr kaum zu Feuerwehrfesten oder Bierzelten geht, darf ich euch aber informieren, dort wird immer wieder gesungen, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Das wird fast wie ein Kirchenlied gesungen, nur wird es nur viel lauter gesungen. Aber das ist schlicht und einfach menschlicher Unsinn. Und das ist für uns wichtig, dass wir, wo immer wir Möglichkeiten haben, auch darauf hinzuweisen. Der Apostel hält ja im Vers 23 fest, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Bischof Ulrich Wilkens übersetzt in seiner 1970 herausgegebenen Bibelübersetzung und in seinem Römerbriefkommentar, alle haben gesündigt und gehen der Herrlichkeit Gottes verlustig. Das bedeutet, wir sind verloren, weil wir Sünder sind, weil wir unter der Herrschaft der Sünde leben, weil wir ständig sündigen und die Gebote Gottes übertreten. Die Überwindung der Sünde kommt durch Gott. Er ist der Handelnde. Er sendet seinen Sohn durch Jesus Christus. Es wird uns hier in dreifacher Weise die Überwindung der Sünde beschrieben. A. Jesus ist der Erlöser. Paulus schreibt in Vers 24, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Erlösung hängt mit einem Begriff aus dem israelischen Familienrecht zusammen, nämlich mit dem Loskauf. War ein Israelit hoffnungslos verschuldet, trat dann sein nächster Angehöriger mit allem, was er hatte und konnte, als sein Löser, sein Erlöser auf. Diese Loskaufeinrichtung dient in der Bibel als Gleichnis für das erlösende Handeln Gottes. Der himmlische Löser, Erlöser ist Jesus Christus, der als der eigentlich nächste Verwandte für uns Menschen eintritt und die Schulden begleicht. Gott ist der Handelnde, nicht der Mensch. Und daraus auch das Zweite, das hier steht, Jesus ist die Sühne. Paulus schreibt in Vers 25, den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurde. Die Sühne oder manche Übersetzungen haben das Sühnopfer oder manche haben auch der Gnadenthron. Das geht alles auf dieses griechische Wort Hilasterion zurück. Das ist eigentlich der goldene Sühnedeckel auf der Bundeslade. Die Bundeslade wird durch das Hilasterion zugemacht und auf der Seite trägt dieser Deckel zwei Cherubim, zwei Engel. Und diese Cherubim halten den unsichtbaren Thron Gottes. Und auf dem Thron Gottes ist die Gegenwart und die Barmherzigkeit Gottes. Hilasterion ist das Symbol für die Gegenwart Gottes. Es wird jetzt hier beschrieben, Gott ist gegenwärtig, da an diesem Ort. Und das Bild stammt aus dem religiösen Opferkult und wurde beim jährlichen großen Versöhnungstag in der Weise begangen, dass der Hohepriester das Allerheiligste betreten hat, wo die Bundeslade war, und hat dann das Blut des Opferlammes zu Füßen der Bundeslade verspritzt. Das Entscheidende ist, in den 5 Büchern Mose wird ein Tier geopfert, um den Menschen zu versöhnen. Im Neuen Testament wird uns das aber anders bezeugt. Nicht der Mensch ist der Handelnde, sondern Gott ist der Handelnde. So opfert Jesus Christus am Kreuz von Golgatha sein Leben, um unser Leben auszulösen bzw. reinzumachen. Er stirbt, wir gehen frei. Im Alten Testament bedeutet das Wort Sühnen so viel wie wegwischen oder reinigen. Er, Jesus, macht uns rein von aller Sünde und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, so steht es auch in 1. Johannes 1. Interessanterweise, im Deutschen gibt es einen sprachlichen Zusammenhang von Sühne und Versöhnung. Wir merken, das hängt sprachlich zusammen. Allerdings im Griechischen und im Hebräischen nicht. Dort sind es zwei vollkommen verschiedene Worte und das ist gut so. Sühne bedeutet reinigen, wegwischen und versöhnen bedeuten Frieden stiften. Hängt wohl eines mit dem anderen zusammen, sind aber zwei verschiedene Dinge. Jesus, können wir zusammenfassend festhalten, ist der Erlöser. Jesus ist die Sühne. Jesus, der Versöhner, wird in Römer 5 ausführlich behandelt, daher überspringe ich das. Aber es ist wichtig, dass wir sehen, Jesus ist der Erlöser, Loskauf. Jesus ist die Sühne, der die Schuld wegwischt. Und jetzt steht dann hier, Jesus ist die Gerechtigkeit. Paulus schreibt in Vers 22, ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt, durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit, die wir nicht bringen. Gott ist der Handelnde, nicht der Mensch. Und das ganz dramatische biblische Beispiel dafür sehen wir, wie Jesus vor Pontius Pilatus steht und der Pontius Pilatus sehr schnell erkennt, Jesus ist unschuldig und will ihn freilassen. Und nach altem Brauch bietet er einen Verbrecher zum Tausch an. Und dann sieht man auf der Bühne, da steht Pilatus, auf der einen Seite steht Jesus, der Sohn des himmlischen Vaters, und auf der anderen Seite steht Jesus Barabbas, und das heißt Jesus, Sohn des Vaters. Da steht der Sohn des Vaters und da steht der Sohn des himmlischen Vaters. Und dann fragt Pilatus das Volk, wen wollt ihr? Und sie rufen Barabbas. Und dann geht der Gewaltverbrecher, der Mörder, der Terrorist frei und der Heilige und Gerechtige, der geht ans Kreuz. Da ist ein Tausch passiert. Dieser selige Tausch ist unsere Chance. Jesus nimmt unsere, deine und meine Schuld auf sich und wir, du und ich, wir gehen frei, ohne dass wir etwas dafür tun müssen oder können. Gute Taten oder Werke spielen da keine Rolle. Und darum, diese Zuspitzung, der Apostel hält dann fest, der Mensch wird gerecht ohne des Gesetzes Werk, allein durch den Glauben. Die Erlösung, die Jesus vollbracht hat, die Sühne, die er wirkt, wird uns Menschen nicht aufgezwungen, sondern angeboten. Da gibt es keinen Automatismus, sondern nur das persönliche Empfangen. Und dieses Empfangen nennt das Wort Gottes Glauben an Jesus. Es geht hier um eine ganz persönliche Beziehung zu einer lebendigen Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Der Sohn Gottes, er ist der gekreuzigte und auferstandene Herr und Heiland. Weil dieser Glaube so persönlich ist, kann kein anderer dafür einspringen. Es kann meine Mutter nicht für mich einspringen. Es kann mein Freund nicht für mich einspringen. Ich bin selber gefordert. Ich darf es annehmen, Gott sei Dank. Aber ich kann es auch ablehnen. Darum ist das dritte Kapitel des Römerbriefes so wichtig. Es geht um den Glauben an Jesus allein. Und meine Frage an dich, hast du diesen ganz persönlichen Glauben an Jesus Christus? Bist du in Verbindung zu dem Sohn Gottes als deinem Herrn und Heiland? Ich möchte noch beten mit euch. Lieber Herr Jesus, danke für dein wunderbares Wort. Danke, dass du gekommen bist in unsere Welt, um uns aus der Herrschaft der Sünde, aus der Knechtschaft der Sünde zu befreien. Du bist der Erlöser, du bist die Sühne, du hast alles bezahlt durch dein Blut. Du bist die Gerechtigkeit Gottes und du schenkst uns deine Gerechtigkeit. Bitte hilf uns zu diesem ganz persönlichen Glauben jeden Tag. Wir preisen dich und ehren dich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen von dem begonnenen Lied 406 die vierte Strophe und nach diesem Lied wollen wir das Heilige Abendmahl feiern. Lieber Herr Jesus, danke, dass wir nun das heilige Abendmahl feiern dürfen. Du hast dieses Mal eingesetzt, dass wir dein Leiden und Sterben immer vor Augen haben. Dass wir es immer wieder begreifen, spüren und schmecken, dass du der Erlöser bist, dass du die Sühne vollbracht hast und dass du unsere Gerechtigkeit bist. Wir wollen dir darüber alle Ehre geben. Wir wollen dich anbeten. Du allein bist heilig, du allein bist wunderbar, du allein bist groß und allmächtig. Dir gebührt alle Ehre. Und möchtest du uns nun segnen und stärken durch diese Mahlfeier? Und wir stehen auf und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, in der er verraten ward, nahm er das Brot, er dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, er dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr davon trinket, zu meinem Gedächtnis. Danke, lieber Herr Jesus, dass du das Lamm Gottes bist, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Danke, lieber Herr Jesus, dass du den Frieden geschaffen hast, auf den wir so hoffen. Stärke du uns im Glauben an dich und segne uns in dieser Mahlfeier. Amen. Ich lade euch ganz herzlich ein, dass wir hier vorne einen Kreis bilden und dass wir miteinander feiern. Wir werden 3 Runden brauchen, das heißt, mit der ersten Hälfte beginnen wir hier, dann die zweite Hälfte und dann die dritte Hälfte. Liebe Mitarbeitende, unterstützen mich bei der Austeilung. Kommt herzu, es ist alles bereit. Christi Leib für dich gegeben. Johannes? Ich habe schon gehabt. Danke, danke. Wir geben uns die Hände. Dieses heilige Abendmahl stärke dich im Glauben an Jesus. Jesus sagt uns in seinem Wort, so ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger und Jüngerinnen. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Geht nun hin in seinem Frieden. Amen. Darf ich nun die zweite Gruppe bitten? Ja. Ein bisschen näher zusammengehen. Thomas, komm ruhig weiter rüber. So. Wunderbar. Geht schon. Johannes Steiner teilt den Wein aus, wenn jemand Traubensaft möchte, einfach sagen, es ist genug Traubensaft da. Christi Blut für dich vergossen. Wer möchte einen Traubensaft? Passt. Christi Blut für dich vergossen. Haben wir dich übersehen, Entschuldigung. Christi Blut für dich vergossen. Wir geben uns die Hände. Dieses heilige Abendmahl stärke dich im Glauben an Jesus. Unser Herr Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Geh hin in seinem Frieden. Amen. Bitte Platz nehmen. Ich darf dann jetzt alle anderen bitten, dass sie nach vorkommen. Du hast nur nichts gekriegt, gell? Ja? Müssen wir schauen, dass er auch was kriegt. Johannes Steiner teilt den Wein aus. Wer Traubensaft möchte, bitte sagen, ich teile dann Traubensaft aus. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen. Du musst an dem Johannes auch noch Brot geben. Christi Blut für dich vergossen. Und die Manuela füllt uns noch. Na, dort steht sie, komm. Dieses heilige Abendmahl stärke dich im Glauben an Jesus. Unser Herr Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt oder an mir bleibt, der bringt viel Frucht. Geht hin in seinem Frieden. Amen. Du, pass auf, Christa. Das lassen wir da. Das auch. Das decken wir zu. Wir stehen nun auf zum Fürbittengebet.
Danke, Herr, für die heutigen Schriftworte, die Predigt allein durch Glauben. Welch ein Privileg! Danke für die Verheißungen, die du dem Volk Israel gegeben hast und die auch für uns noch gelten. Danke, Herr Jesus, dass du für uns, die wir an dich glauben, alles bezahlt hast. Herr, wir bitten für die Kirchen, auch für unsere Kirche, die Verkündigung, unsere Pfarrer, Missionare, für die Gemeindemitglieder. Und wir danken, dass wir in einem freien Land sein dürfen, ohne Angst haben zu müssen, dass wir Probleme bekommen, weil wir an dich glauben. In vielen Ländern auf der Erde ist es nicht so. Bitte sei mit diesen Menschen, stärke sie, zeig dich ihnen, stehe bitte unseren Glaubensbrüdern und Menschen in Not und Krieg bei und lasse übernatürliche Dinge und Wunder erleben. Wir beten für unsere Konfirmanden, dass sie deine Liebe immer mehr verstehen lernen und dich als ihren Freund und Retter kennenlernen dürfen. Und auch wollen und dann auch gerne den Weg des Glaubens gehen werden. Wir bitten für Menschen in unserer Gemeinde, aber auch darüber hinaus, die Not leiden, die krank sind, existenzielle Sorgen und Ängste haben oder einen lieben Menschen verloren haben. Erscheine ihnen in deiner Kraft, Liebe und Weisheit. und tröste mit göttlichem Trost. Zeige vielen Menschen, wie wichtig und schön es ist, ein Leben zu führen, das auf den Glauben an einen liebenden, aber auch gerechten Gott aufgebaut ist. Und alles, was wir noch am Herzen haben, bringen wir nun in der Stille vor dich.
Wir loben, preisen und ehren dich, lieber Herr Jesus. Du bist ein wunderbarer Herr und Heiland. Begleite du uns auch in diese neue Woche. Amen. Ich möchte euch Gottes Segen zusprechen. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Bitte Platz nehmen. Bevor wir vom Lied 170 den ersten Vers singen, möchte ich noch einmal ganz herzlich Dank sagen. Danke an Christa Hudecker für den Lektorendienst. Danke an Gerhard Bolesnik für den Dienst am Klavier. Danke für das Team des Kirchendienstes und für Franz Lackner für den Begrüßungsdienst. Danke auch für die Technik, für die Manuela Eberl. Vielen herzlichen Dank allen, die mitgeholfen haben. Ich wünsche euch allen eine gute und gesegnete Woche. Und wir singen jetzt 170, Vers 1.